Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Maria, ging es gerade um euren Geruchssinn. Ich möchte eigentlich eher einen anderen Sinn heute ansprechen, euren Hörsinn. Wir haben gerade schon einige Klassiker an Weihnachtsliedern gesungen. Matti hat da tief reingegriffen in die Kiste. Stimmt. Und wir kennen aber Weihnachtslieder auch in ganz anderen Kontexten. Also in dieser Zeit kann man sich Weihnachtsliedern eigentlich kaum entziehen. Im Kaufhaus, im Café, im Aufzug, auf dem Weihnachtsmarkt, im Radio, überall dudeln Weihnachtslieder uns um die Ohren. Manche davon, ja, die sind wirklich schön. Die hört man gerne, die singt man gerne, die erzeugen so ein, ja, wie Maria sagte, so ein schönes, wohliges Erinnerungsgefühl an Weihnachten. Und dann gibt es andere Lieder, da ist man froh, wenn Weihnachten vorbei ist und man sie nicht mehr hören muss. Die braucht man nicht unbedingt, die sind einfach furchtbar und kitschig. Ja, ich habe mich mal gefragt, woher kommt das eigentlich, dass wir gerade zu Weihnachten so viele Lieder singen und dass es gerade zu so einer Jahreszeit von, ich sag mal, gerade 4 Wochen so unglaublich viele Lieder gibt. Ich glaube, das hat was mit dem Lukas-Evangelium zu tun, denn das ist am Anfang tatsächlich vollgestopft mit Lobpreis und Liedern. Wenn ihr mal die erste Folie macht, da haben wir zum Beispiel Maria, die Mutter von Jesus, als ihr die Geburt angekündigt wird. Die lobt Gott. Das werden wir uns dann gleich genauer anschauen. Wir haben Zacharias, den Vater von Johannes, nach der Geburt, wo er dann endlich auch mal wieder sprechen darf und kann. Was macht er? Er lobt Gott. Die Engel, die den Hirten auf dem Feld von der Geburt erzählen, sie loben Gott. Die Hirten loben auch Gott, nachdem sie dann bei Jesus im Stall waren. Und schließlich bei der Beschneidung von Jesus, Simeon, über den wir ja letzten Sonntag schon gehört haben, und Hanna, die Gott loben und preisen, weil er ihnen das Geschenk gemacht hat, dass sie den Messias sehen dürfen. Also alles voll mit Liedern und voll mit Freude, dieser Anfang vom Lukas-Evangelium. Bevor wir uns jetzt den Lobpreis von Maria heute mal angucken wollen, einfach ein kleiner Disclaimer am Anfang. Einiges von dem, was ihr heute hört, ist aufgrund freundlicher Unterstützung meiner Kleingruppe entstanden. Wir haben uns diesen Lobpreis von Maria tatsächlich vor knapp 2 Wochen, nee, einer Woche, gemeinsam angeschaut, drüber unterhalten. Wir hatten wirklich eine sehr gute Zeit und einiges davon ist auch in diese Predigt geflossen. Ja, wenn ihr mal die nächste Folie macht. Ach, und falls einer auf den Gedanken kommt, Maria und Weihrauch, nein, es ist keine römisch-katholische Renaissance in unserer Gemeinde, die wir anfangen wollen. Ja, Zufall. Okay, dann starten wir mal. Die Vorgeschichte. Maria, allseits bekannt, ist ein junges Mädchen. Sie war, naja, mindestens 12, 13 Jahre alt. Das war so das Alter, in dem man verlobt wurde. Und sie war höchstens 17 oder 18 Jahre alt. Das war das Alter, in dem die Mädchen damals geschlechtsreif waren und dann tatsächlich heiraten konnten. Also irgendwo dazwischen war sie. Sie war verlobt mit Josef, der dürfte, wie das damals üblich war, so circa 10 Jahre älter gewesen sein, Anfang 20, Mitte 20, so um den Dreh. Sie lebten im Norden von Israel, Galiläa nennt man diese Gegend, und sie lebten in einem wirklich kleinen, unbedeutenden Kaff namens Nazareth. Das hatte höchstens ein paar hundert Einwohner, wenn überhaupt. Und dieses junge, unbedeutende Mädchen an diesem unbedeutenden Fleck, selbst schon im Land Israel, erhält dann eines Tag aber eben einen ganz besonderen Besuch, nämlich der Engel Gabriel kommt zu ihr. Der war vorher schon bei Zacharias und Elisabeth und hat denen einen Sohn angekündigt. Und das Gleiche tut er jetzt auch bei Maria. Wenn ihr mal die nächste Folie macht, ah, da sind wir schon. Er verkündet ihr, Maria, du wirst einen Sohn zur Welt bringen und den sollst du Jesus nennen. Ja, das wird Maria gefreut haben, denn sie wollte ja schließlich ihren Josef heiraten und Familie gründen. Also, dass das erste Kind ein Sohn wird, ist schon mal super, denkt sie sich wahrscheinlich. Dieser Sohn wird kein besonderes, gewöhnliches Kind sein. Er wird der lang ersehnte Thronfolger von König David sein und für immer über das Volk herrschen. Das hat Maria jetzt wahrscheinlich eher nicht erwartet. Das war dann doch schon eine kleine, mittelgroße, große Überraschung. Und dann die ganz große, zum Schluss, das Kind, Maria, wird nicht von deinem Verlobten Josef sein. Hä? Wie soll das gehen? Denkt sich Maria. Ja gut, das wird durch den Heiligen Geist geschehen, der dich erfüllen wird. Ob Maria das in dem Moment verstanden hat, großes Fragezeichen. Aber wie wir später sehen, sie hat es immerhin angenommen. Einiges an dieser Nachricht ist für Maria bestimmt ganz normal, anderes für sie sehr ungewöhnlich und auch für uns. Aber wir wissen, dass das, was in unseren Ohren ungewöhnlich klingt, für Gott nicht unmöglich sein muss. Und das sagt ihr auch der Engel. Er nimmt ihre nahe Verwandte Elisabeth als Beispiel, die eben gerade jetzt auch schwanger ist und sagt, du weißt ja, die ist eigentlich unfruchtbar und die ist in einem Alter, wo sie kein Kind mehr bekommen kann, biologisch. Und trotzdem, sie ist im 6. Monat schwanger. Wie du siehst, bei Gott ist nichts unmöglich. Die Reaktion von Maria ist bei allen Fragezeichen, die sie vielleicht in dem Moment noch gehabt hat, sicherlich, die ist beachtlich. Sie nimmt das, was der Engel ihr sagt, absolut ernst. Ganz im Gegensatz übrigens zu dem Vater von Johannes, Zacharias, der ein Priester, ein Mann Gottes war, der das nicht getan hat. Aber sie nimmt den Engel ernst und stellt sich Gott demütig zur Verfügung. Ich diene dem Herrn, es soll an mir geschehen, was du gesagt hast. Ein richtig starker Glaubenssatz, auf den ich am Ende noch ein bisschen mehr eingehen möchte. Macht ihr nochmal eine Folie weiter? Maria macht sich dann, sie hat es nun ganz eilig, sie will ganz schnell zu ihrer Verwandten Elisabeth. Warum sie ganz schnell dahin will, das wird uns nicht gesagt, aber man kann da natürlich herrlich und wunderbar spekulieren. Das haben wir in der Kleingruppe auch gemacht. Hat vielleicht Josef, dem sie es erzählt hat, blöd oder ungläubig reagiert? Hat ihre Familie vielleicht Stress gemacht, als sie davon gehört hat, dass sie schwanger werden soll? Vor der Hochzeit? Oder hat sie vielleicht erstmal alles für sich behalten, weil es ihr wirklich sehr peinlich war? Keine Ahnung. Ihr könnt ja auch mal spekulieren, ob euch noch was anderes einfällt, warum sie es so eilig hatte. Fakt ist auf jeden Fall, Maria war klar, wenn andere entdecken, dass sie schwanger ist, obwohl sie noch nicht verheiratet ist, und wenn dann vielleicht auch noch andere mitbekommen, das Kind ist gar nicht von Josef, dann hat das drastische Konsequenzen für sie. Steinigung steht im Gesetz, wurde damals zum Glück in solchen Fällen so gut wie gar nicht vollzogen. Entlobung durch Josef, ja, das war natürlich schon wahrscheinlicher. Verstoßung durch die Familie ist auch eine realistische Option. Und das ist natürlich gleichbedeutend mit einem Leben am gesellschaftlichen Rand. Und sie hat dann auch keine Hoffnung mehr, nochmal irgendjemand anderen heiraten zu können. Und damit fiel für damalige Frauen auch die Hoffnung auf eine Versorgung weg. Sie hatte dann keine mehr. Also sollte sie sich die Schreckensszenarien überlegt haben, dieser Botschaft, das waren so die Optionen, die ihr dann wahrscheinlich eingefallen sind. Das ist nicht so richtig toll. Und wir können das alle nachvollziehen, dass sie vielleicht bei diesen Gedanken, bei diesen Vorstellungen sich dachte, ich brauche jetzt echt mal eine Auszeit, um das mal in Ruhe sacken zu lassen und zu verdauen. Vielleicht ist das einfach der Grund, warum sie es so eilig hatte. Der Weg zu Elisabeth, der war nicht unbeschwerlich. Das sind Elisabeth, also Nazareth liegt im Norden in Galiläa. Und wo genau Elisabeth und Zacharias wohnten, wissen wir nicht. Irgendwo im Gebirge und Jerusalem. Das sind circa 110 Kilometer. Bergauf, bergab. Das ist ein Fußmarsch von mindestens 4 bis 5 Tagen damals gewesen, den sie mit Sicherheit auch nicht alleine gemacht hat, denn das wäre viel zu gefährlich gewesen. Und ja, wer es romantisch mag, vielleicht hat sie ja ihr Josef zu Elisabeth gebracht. Das wäre schön, oder? Ja. Die Begegnung mit Elisabeth, die ist dann geprägt von unglaublich viel Freude. Glücklich, gesegnet, Freude, dieses Wort taucht ständig in dem Text auf. Das ist natürlich normal, da sind zwei schwangere Frauen, da ist Freude neben Morgenübelkeit vielleicht einfach die Hauptsache. Aber es ist auch ein Zeichen davon, dass die Heilszeit, die Zeit der Rettung angebrochen ist, wie sie Jesaja zum Beispiel versprochen hat. Der redet von ganz viel Freude. Und die Begegnung mit Elisabeth ist geprägt von einem starken Wirken des Heiligen Geistes. Das erwartet man vielleicht jetzt in dem Moment auch nicht so. Aber es ist ganz offensichtlich bei dem, was Elisabeth zu Maria alles sagt, dass sie von Dingen spricht, die sie eigentlich nicht erkennen kann, außer durch den Heiligen Geist. Wie sollte Elisabeth sonst darauf kommen, dass ihr eigenes Baby sich bei der Begrüßung von Maria über deren Baby freut? Erstens weiß sie noch gar nicht, dass Maria schwanger ist. Und zweitens, es könnten ja auch normale Kindsbewegungen gewesen sein. Wie hätte Elisabeth sonst erkennen können, dass Maria schwanger ist und dass auf diesem Kind ein besonderer Segen liegt? Und wie hätte Elisabeth sonst wissen können, dass in Marias Bauch nicht nur irgendein Baby heranwächst, sondern ihr eigener Herr, ihr Messias? Und wie sollte Elisabeth sonst wissen, dass alles, was Gott Maria versprochen hat, dass er das sicher erfüllen wird? Sie weiß ja noch von gar keinem Versprechen. Wir merken, der Heilige Geist ist da sehr präsent in dieser Begegnung dieser zwei Frauen. Ja, und dann wollen wir uns mal den Lobpreis von Maria anschauen. Wir werden uns den in ein paar Teilen mal zu Gemüte führen. Da sagte Maria, heißt es dann in Lukas 1, Abvers 46, ich lobe den Herrn aufs tiefstem Herzen. Alles in mir jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er wendet sich mir zu, obwohl ich nur seine unbedeutende Dienerin bin. Von jetzt an werden mich alle Generationen glückselig preisen. Marias Lobpreis, der steckt voller Anspielungen ans Alte Testament. Die entgehen uns meistens, aber das ist auch nicht so schlimm. Wer sich das aber mal angucken will, sieht, das ist wirklich ein Best-of Altes Testament. Aber insbesondere spielt er an ein Loblied, was die Hanna im Alten Testament Gott gegeben hat, als sie ihren Sohn Samuel, einen ganz bekannten Propheten im Alten Testament, geboren hat. Marias Lobpreis ist diesem Lobpreis von Hanna sehr ähnlich und bei beiden, aber jetzt gerade bei Maria, da wollen wir mal bleiben, verrät uns ihr Lobpreis zunächst sehr viel über ihr eigenes Selbstverständnis, über ihr Bild von sich selbst. Maria bezeichnet sich als eine unbedeutende Dienerin. Im Griechischen wird da der Begriff für Sklavenmädchen, Doulé, verwendet. Dieser Begriff klingt nicht nur demütig, sondern er zeigt auch tatsächlich ihre tatsächliche Unterordnung, ihren Gehorsam unter Gottes Willen, für ihr Leben, für den Auftrag, den er ihr gerade gegeben hat. Für Maria selbst damals war das, ich weiß nicht, ob selbstverständlich, aber es macht sie zumindest zu einem Glaubensvorbild für uns. Es macht sie noch lange nicht zu einem Glaubensobjekt. Ja? Also Maria selbst hätte, glaube ich, große Probleme gehabt, sich vorzustellen, dass spätere Generationen sie zu einer Heiligen machen, zu einem Glaubensobjekt, jemandem, dem man Glauben gibt, zu dem man seinen Glauben hinwendet und seine Gebete. Ich glaube, dieser Gedanke ist ihr völlig fremd. Sie sieht sich einfach nur als eine Dienerin Gottes, die in diesem Moment das tut, was ihr Herr und Meister ihr aufgetragen hat. Ihr Lobpreis verrät uns aber auch was über ihr Gottesbild. Da lese ich mal den nächsten Teil vor. Denn Gott, der mächtig ist, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig. Er ist barmherzig zu denen, die ihm Ehre erweisen, von Generation zu Generation. Er hebt seinen starken Arm und fegt die Überheblichen hinweg. Er stürzt die Machthaber vom Thron und hebt die Unbedeutenden empor. Erfüllt den Hungernden die Erwartung mit guten Gaben und schickt die Reichen mit leeren Händen fort. Hier werden drei Eigenschaften von Gott erwähnt. Wobei davor nennt sie Gott auch noch ihren Retter. Sie weiß, sie ist rettungsbedürftig. Und es gibt nur einen, der sie retten kann, nicht nur in dieser Situation, auch sonst ganz allgemein. Aber vielleicht auch gerade in dieser Situation. Und das ist eben Gott. Und Maria betont hier vor allem Gottes Macht, seine Heiligkeit und seine Barmherzigkeit. Und als ich so drüber nachdachte, warum sie jetzt gerade diese drei Eigenschaften rausgepickt hat, ist mir aufgefallen, die gehören eigentlich ganz eng miteinander zusammen. Gottes Allmacht, die zeigt natürlich, dass ihm nichts unmöglich ist, gar nichts. Wir denken da an die Schöpfung der Welt und stellen fest, ja, ihm ist nichts unmöglich. Wir betrachten vielleicht, wenn wir Mediziner sind oder nicht Mediziner, das Wunder des menschlichen Körpers und denken, Wahnsinn, Gott ist nichts unmöglich. Als Israeliten werden sie natürlich auf ihre lange Geschichte zurückgeschaut haben und festgestellt haben, wie oft und auf welche Art und Weise Gott sie gerettet hat. Und sie werden feststellen, ja, Gott ist nichts unmöglich. Ja, und gerade Elisabeth und Maria, die werden auf ihre medizinisch unmöglichen Schwangerschaften schauen und sich denken, Gott ist nichts unmöglich. Gott ist mächtig. Aber wir kennen das aus unserer Welt. Auch wir haben da Menschen, die sehr mächtig sind. Und wir wissen, Macht alleine reicht nicht, um ein Gott zu sein, dem man auch tatsächlich vertraut. Bei Menschen würden wir sagen, zur Macht muss ein guter Charakter dazukommen. Und bei Gott ist es eben seine Heiligkeit. Die ist sozusagen ein Ausgleich, eine Balance zu seiner Macht. weil seine Heiligkeit steht für einen absolut reinen, absolut vorbildlichen Charakter, der keine bösen Absichten verfolgt. Nur mit Heiligkeit zusammen passt Macht, macht Sinn. Heiligkeit führt natürlich auch dazu, dass sie Gott dann aber auch ein Stück weit vom Menschen trennt. Denn wir Menschen sind nicht heilig, wir sind eben nicht vorbildlich, wir haben nicht immer die besten Absichten. Deswegen wird auch immer davon gesprochen, dass wenn Gott heilig ist, ist er abgesondert von Menschen. Und da kommt die Barmherzigkeit ins Spiel. Das ist genau die dritte Eigenschaft, die Gott den Menschen wieder näher bringt. Weil er seine Barmherzigkeit den Menschen zeigt. Das macht ihn den Menschen nah und macht ihn nahbar aus unserer Sicht aus. Insofern sehen wir, diese drei Eigenschaften sind nicht die einzigen, die Gott hat, aber sie ergeben einen wunderschönen Dreiklang und passen wunderbar zusammen. Bei der Barmherzigkeit gibt es eine Einschränkung. Er ist barmherzig zu denen, die ihm Ehre erweisen. Das ist vielleicht nicht immer der Fall. Wir kennen vielleicht auch Menschen, denen Gott barmherzig ist, obwohl sie ihm nicht die Ehre erweisen, aber ich würde mal behaupten, es ist eigentlich die Regel. Was ist damit gemeint, die ihm Ehre erweisen? Ich würde das mal umschreiben mit Menschen, die ihn ehren, die ihn fürchten, die nach seinem Willen fragen, die ihm folgen, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Da könnte man noch einiges ergänzen. Nur die haben eine Garantie, dass sie sich auf Gottes Barmherzigkeit verlassen können. Bei allen anderen gibt es keine Garantie dafür. Und dann kommen wir schon zum dritten Schwerpunkt ihres Liedes. Das sind nämlich ihre Erwartungen. Maria hat ganz konkrete Erwartungen. Ich lese nochmal ab Vers 51 vor. Er hebt seinen starken Arm und fegt die Überheblichen hinweg. Er stürzt die Machthaber vom Thron und hebt die Unbedeutenden empor. Er füllt den Hungernden die Hände mit guten Gaben und schickt die Reichen mit leeren Händen fort. Er kommt seinem Diener Israel zu Hilfe und erinnert sich an seine Barmherzigkeit. So hat er es unseren Vorfahren versprochen, Abraham und seinen Nachkommen für alle Zeit. Maria erwartet, dass Gott letzten Endes die richten wird, die ihm nicht die Ehre erweisen. Das sind hier die Überheblichen und später dann eben auch die Machthaber und die Reichen. Nicht jeder Machthaber ist überheblich und nicht jeder Reiche ist überheblich, ja, wissen wir auch, aber leider gehören diese Eigenschaften oft miteinander zusammen. Gott wird sie richten, weil sie ihm in ihrem Leben nicht die Ehre erwiesen haben. Und im Gegensatz dazu wird sich Gott um die kümmern, die eben Außenseiter sind, die unbedeutend sind, die man nicht sieht, die man nicht wahrnimmt, die arm sind, die unterversorgt sind. Das sind die, über die Gott sich erbarmen wird, um die Gott sich kümmern wird. Im Englischen gibt es diesen herrlichen Begriff God of the Underdog. Der Underdog ist der, der im Kampf immer verliert, der sich quasi vor dem siegreichen Hund bückt. Und Gott ist ein Gott von Außenseitern, von Hunden, die im Kampf immer verlieren, sag ich mal. Das ist unser Gott. Und so wie sie erwartet, dass Gott das tun wird, und es ist ja auch ein Stück weit ihre Position, ihre Situation, sie ist eine Außenseiterin im Moment, ein Underdog. Und genauso ist es eben auch Gottes Volk. Gottes Volk hat damals schon in der Weltgeschichte keine große Rolle gespielt. Sie waren so ein Spielball zwischen den großen Mächten. Mal hat der eine sie gehabt, dann der andere. Aber sie haben keine große Rolle gespielt. Aber auch da ist Maria sich sicher, Gott wird, so wie er es mal Abraham versprochen hat, vor tausenden von Jahren, sich seinem Volk zuwenden und durch den Messias, gleich ihrem eigenen Sohn, sein Volk von den Feinden retten. Das wird er tun, das sind ihre Erwartungen. Ich will da nicht allzu tief drauf eingehen, aber wir können an der Stelle natürlich mal überlegen, boah, da steckt ganz schön viel drin in dem Lobpreis von Maria. Was drücken wir eigentlich in unseren Lobpreisliedern heute aus? Was drücken wir aus, wenn wir singen oder hören, wenn wir Gott preisen? Was verraten unsere Lieder? Und sie verraten alle was. Aber was verraten unsere Lieder, die wir singen, die wir mögen, über unser eigenes Selbstbild, über unser Gottesbild und über unsere Erwartungen? Kommt das an diesen Lobpreis ran? Ich will damit nicht alles schlecht reden, was es an Lobpreismusik gibt. Da gibt es viel Gutes. Aber es gibt eben auch vieles, was da überhaupt nicht dran kommt. Und was im Gegenteil völlig andere Botschaften sendet, ja, wo klar wird, wir besingen uns selbst. Wir stehen im Zentrum des Lobpreises. Alles dreht sich um uns und unsere Bedürfnisse, auch Gott. Gott ist der große Kuschelpapa, der alle lieb hat. Er rettet uns immer schnell aus unseren Nöten, damit wir nicht lange leiden müssen, und er wird uns bald zu sich in den Himmel holen. Es ist jetzt natürlich überspitzt, ja, aber es gibt genügend Lieder, die man wirklich so einfach zusammenfassen kann. Das ist anders als das, was Maria lobt. Haben sich diese großen Erwartungen von Maria eigentlich erfüllt? Ist natürlich dann hier die spannende Frage. Schauen wir uns einfach mal kurz an, wie es so weiterging mit Jesus. 3 Monate bleibt Maria bei Elisabeth. Sie reist kurz vor der Geburt von Johannes zurück nach Hause, erstmal zu sich, zu ihrer Familie. Ja, wie haben dann die Leute reagiert? Es war ja jetzt vielleicht ein bisschen was sichtbar. Also so diesen Bauch, wie ich ihn habe, den dürfte sie auch gehabt haben. Ja, von den anderen wissen wir es nicht, aber von Josef wissen wir, dass er tatsächlich überlegt hat, sich von Maria zu trennen, aufgrund dieser ganzen Geschichte. Doch ein Engel im Traum sagt ihm, das soll er mal bitte schön bleiben lassen. Und Josef, auch ganz gehorsam, macht es. Er heiratet seine Maria. Das ist natürlich schon mal ein ziemlich positives Signal für Maria gewesen. Die Geburt, ja gut, die ist komplizierter als gedacht. Sie müssen wieder weit reisen, Bethlehem, 150 Kilometer in den Süden, auf einem Esel, hochschwanger, nicht schön. Die Geburt, nicht im gemütlichen Hotelbett, sondern irgendwo in der Höhle, in der Futterkrippe. Aber dann, sie erhalten Besuch von persischen Sterndeutern, die dem neuen König Israels die Ehre erweisen, Geschenke bringen, von denen Josef und Maria wahrscheinlich noch lange gezehrt haben. Und sie bekommen Besuch von Hirten, denen Engel von der Geburt ihres Kindes erzählt haben. Wow, Wahnsinn, das ist mal ein Anfang, oder? Naja gut, nach der Geburt müssen sie erstmal abhauen, weil der eigentliche König von Israel, Herodes, der ist eifersüchtig auf dieses Baby und er will es töten lassen. Jesus hat also von Anfang an ganz mächtige Feinde im eigenen Volk. Das ist jetzt nicht so cool. Dazwischen, bei seiner Beschneidung in Jerusalem, treffen sie eben Simeon und Hanna. Und dieser Simeon, der prophezeit Maria einiges, was positiv ist, aber auch etwas Beunruhigendes. Er sagt zu ihr, Jesus ist dazu bestimmt, dass viele in Israel an ihm zu Fall kommen. Und viele durch ihn aufgerichtet werden. Das ist gut. Er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. So sehr, dass auch dir ein Schwert durch die Seele dringen wird. Was mag er damit wohl gemeint haben? Was soll denn passieren, dass Maria ein Schwert durch die Seele dringt? Es geht erstmal positiv weiter. Jesus wächst heran, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade, ruht auf ihm. Mit 12 Jahren sind die Schriftgelehrten in Jerusalem ziemlich verdutzt über sein Verständnis und seine Fragen zur Schrift. Mit 30 Jahren verlässt er seine Familie und zieht mit Worten und Wundern Menschenmassen an. Das ist cool. Das ist das, was Maria erwartet hat. Danke Gott. Aber es geht leider nicht so weiter. Maria selbst erfährt es. Jesus weist sie eines Tages und seine Brüder ziemlich schroff ab und lässt sie links stehen und sagt, hier, dir, die mir nachfolgt, das ist meine Familie. Jesus wird in seinem eigenen Heimatort in Nazareth von den Leuten nicht ernst genommen und auch an anderen Orten übrigens. Priester, Schriftgelehrte, Pharisäer, sie fangen an, sich zu überlegen, ob es nicht sinnvoll wäre, diesen Wanderprediger doch zu erledigen, ihn zu töten. Und schließlich findet genau aus dieser Motivation heraus Jesus seinen Tod am Kreuz vor den Augen seiner eigenen Mutter, die das mit ansehen muss. Das wird nicht schön gewesen sein. Und dort an diesem Kreuz sind dann auch Marias Erwartungen und Hoffnungen mit Sicherheit mitgestorben. Denn für sie, wie für alle anderen, muss klar gewesen sein, also wenn selbst der Messias von seinen Feinden schon besiegt werden kann, wer soll mich als Maria, wer soll uns als Volk Gottes dann eigentlich noch retten können, wenn selbst der Messias es nicht schafft? Das war der Sargnagel für all ihre Hoffnungen, für all ihre Erwartungen. Aber wir wissen, dass das ja nicht das Ende der Geschichte war. Nach Karfreitag kam Ostersonntag. 3 Tage später ging die Geschichte von Jesus, von seinen Jüngern weiter und auch die von Maria. Denn als letztes begegnet sie uns am Anfang der Apostelgeschichte mit den anderen Jüngern in diesem oberen Raum, wo sie betend auf Gott und die Erfüllung des Heiligen Geistes warten. Maria ist standhaft geblieben, trotz all der negativen Dinge, trotz all der zerbrochenen Erwartungen. Sie ist standhaft geblieben, sie war bis zum Schluss dabei. Ihr Glaube ist nicht an den Erwartungen zerbrochen, die nicht erfüllt wurden oder die ganz anders gekommen sind, als sie sich das vorgestellt hat. Die Frage ist, wie hat sie das eigentlich geschafft? Ich habe dafür im Text mal 5 Elemente ausgemacht. Und ich sage das gleich als Vorwarnung, das sind jetzt keine 5 Schritte zum starken Glaubenprogramm. Ja, das sind 5 Elemente. Und je nachdem, wie euer Leben bisher verlaufen ist und in welcher Situation ihr seid, kann es sein, dass auch noch andere Elemente euch helfen können, einen starken Glauben zu bekommen. Aber diese 5 Elemente sind mit Sicherheit auch wichtig. Das eine ist der Gehorsam von Marias. Ich diene dem Herrn, es soll an mir geschehen, was du gesagt hast. Ich habe schon am Anfang gesagt, das ist ein ganz starker Satz, das ist ein Glaubensvorbild. Maria in ihrer wirklich unerfahrenen Situation und aufgrund dieses immensen, eigentlich völlig überfordernden Auftrages unterstellt sich ganz Gottes Willen. Sie nimmt den Weg an, den Gott für sie vorgeschlagen hat. Hätte sie ja auch nicht machen müssen, hat sie aber gemacht. Sie unterstellt sich dem, trotz der Konsequenzen, die das wahrscheinlich für sie haben wird. Sie nimmt die in Kauf. Sie zeigt damit eine fantastische Bereitschaft, dass Gott in ihrem Leben tun kann, was er will. Und sie sich dem einfach fügt. Aus Sklavengehorsam? Ja, klingt für uns jetzt nicht so sympathisch. Ich würde es mal darauf abstellen, sie tut es, weil sie Gottes Charakter vertraut. Sie weiß, dass Gott für sie nichts Schlechtes vorhat, auch wenn das für sie jetzt erstmal vielleicht unangenehm klingt. Sie vertraut Gott, sie ist ihm gehorsam, weil sie seinen Charakter kennt. Und sie vertraut ihm auch, weil sie weiß, seine umfassende, allwissende Sicht der Dinge, dessen, was da noch kommt, die ist natürlich viel besser und viel sicherer als ihre eingeschränkte Sicht, die sie von den Dingen hat. Sie vertraut auch seiner Perspektive. Maria ist bereit, sie ist gehorsam, sie lässt sich in das Spiel, das Gott auf dem Fußballplatz austrägt, nochmal eine letzte Weltmeisterschaftsmetapher hier reingehauen, sie lässt sich einwechseln, ja, und sagt, okay, ich bin bereit, gib mir den Ball, ich spiele mit. Darf Gott das auch in deinem Leben machen? Darf er tun, was er will, was er für richtig hält? Oder hast du eigentlich so eigene Pläne und so eigene Vorstellungen, dass Gott bitte nicht dazwischen funken darf mit dem, was er vorhat? Versteht mich nicht falsch, es ist nicht schlecht, eigene Pläne zu haben. Es ist viel lieber Menschen, die Pläne haben, mit denen sie flexibel umgehen können, als Menschen, die gar keine Pläne haben. Planlos durchs Leben ist jetzt nicht die richtige Lösung, finde ich. Aber es geht darum, darf Gott diese Pläne durchkreuzen? Durch Dinge, die sich nicht realisieren, obwohl du vielleicht inständig dafür betest, dass sie sich realisieren. Darf Gott deine Pläne durchkreuzen durch unvorhergesehene Ereignisse, die auf einmal alles verändern? Wo auf einmal klar ist, okay, das wird jetzt nicht mehr funktionieren nach diesem Ereignis. Darf Gott das? Was passiert dann, wenn Gott das tut? Kannst du dein Leben dann so annehmen, wie Gott es zugelassen oder geführt hat? Oder lebst du es dann mit traurigem und verbittertem Herzen weiter? Dein Enthusiasmus sinkt, dafür steigt der Zynismus für das, was Gott in deinem Leben vorhat. Ich kann das alles verstehen, wenn das so kommt. Ich bin auch jemand, der vielleicht eher in diese dahin tendiert. Aber es ist nicht gut. Ich hatte auch andere Pläne für mein Leben. Ich habe mir bestimmte Dinge vorgestellt, theologisches Studium, Pastor. Ich dachte immer, oh, wie cool wäre das. Würde mir viel mehr Spaß machen vielleicht als die Arbeit, die ich sonst 40 Stunden in der Woche mache. Es ist so nicht gekommen. Und ja, ich will nicht leugnen, dass ich manchmal mit einem weinenden Auge darüber nachdenke. Und trotzdem habe ich irgendwann beschlossen, ja, es ist jetzt halt einfach so. Es ist jetzt so und ich mache das Beste aus meinem Leben. Und ich will es dann auch von ganzem Herzen tun. Die Möglichkeiten, die Gott mir gibt, nicht die, die er mir nicht gegeben hat, hinterher trauern. Ich will mich einwechseln lassen. Ich hatte mal ein ganz furchtbares Erlebnis beim Fußball. Wir haben gegen die U21 von Brasilien gespielt. Es war eine wahnsinnige Ehre. Es stand 10-0 für Brasilien, aber auch egal. Und ich sollte kurz vor Schluss eingewechselt werden. Und ich war so bockig, weil ich eigentlich dachte, ich hätte schon viel früher reinkommen müssen oder von Anfang an spielen müssen. Und ich habe die Einwechslung verweigert. Das hat sich in dem Moment, das kam so von innen raus, das hat sich richtig angefühlt, aber leider nicht lange, weil ich habe natürlich mir den Zorn meines Trainers zugezogen, zu Recht, dass ich dieses Angebot nicht angenommen habe. Und ihr könnt euch vorstellen, danach bin ich nicht mehr so oft eingewechselt worden nach diesem Vorfall. Ich habe das Spiel verweigert und ich möchte das in meinem Leben, mit den Möglichkeiten, die Gott mir gibt, möchte ich das nicht mehr tun. Ich möchte meine Einwechslung annehmen, egal zu welchem bedeutenden oder unbedeutenden Zeitpunkt das auch passieren mag. Das zweite wichtige Element, sie vertraut Gottes Charakter und Person. Ich habe eben schon gesagt, das hängt natürlich mit ihrem Gehorsam zusammen. Es ist leicht, jemandem gehorsam zu sein, der einen guten Charakter hat. Einem Gott, der mächtig ist, sein Name ist heilig, er ist barmherzig. Ja, so jemandem vertraut man gerne. Die Frage ist, wie gut kennst du eigentlich Gott? Welches Bild hast du von Gott, von seinem Charakter und welchen Einfluss hat das auf dein Leben? Oder andersrum gefragt, was verrät dein Handeln eigentlich darüber, wer Gott für dich ist? Man sieht das an der Art und Weise, wie wir leben, wie wir mit Gottes Einladungen, mit Gottes Möglichkeiten umgehen, was wir über ihn denken. Es ist daran ablesbar. Ich zähle nicht unbedingt zu den optimistischsten Personen. Ja, mein erster Gedanke ist vielleicht auch in Bezug auf Gott immer, ja gut, vielleicht meint Gott ja doch nicht so gut mit dir. Das ist ein Gedanke, der ist bei mir ganz tief verwurzelt. Und ich muss da wirklich dran arbeiten, von diesem Gedanken wegzukommen. Ne? Das ist ein bisschen Arbeit immer, aber es lohnt sich, da nicht stehen zu bleiben an diesem Gedanken und dieses Bild von Gott mitzuschleppen, sondern sich zu bemühen, zu wissen, natürlich meint es Gott gut. Und wenn das so ist, dann handle ich auch ganz anders. Und gehe mit meinem Leben ganz anders um. Ein drittes Element, sie kennt die biblische Story. Ich muss vielleicht den Begriff Story in dem Moment nochmal ein kleines bisschen erklären, was ich damit meine. Mir geht es nicht um Bibelwissen in dem Sinne. Das ist ein Begriff, den der Theologe N.T. Wright geprägt hat. Und was er mit Story meint, ist die Art und Weise, wie wir über uns selbst reden und über die Welt. Also es ist eigentlich unsere Weltanschauung. Und diese Weltanschauung, die ist geprägt von unserer Zeit, von unserer Kultur, von unserem sozialen Umfeld, von unserer familiären oder auch sozialen Prägung. Das prägt unsere Weltanschauung. Und diese Weltanschauung besitzt leider, zum Glück, die Kraft zu verändern, wie Menschen denken, fühlen und handeln. Sie funktioniert wie so eine Art Kontrollmechanismus unserer Lebenserzählung, unserer Lebensgeschichte. Denn einerseits setzt uns unsere Weltanschauung eine Brille auf, mit der wir Erlebnisse, Ereignisse in unserem Leben oder auch in unserer Gesellschaft sehen, wahrnehmen. Und wir nehmen sie durch diese Brille wahr. Diese Weltanschauung, sie gibt uns aber auch ein Mikrofon in die Hand und Soundtechnik, mit der man natürlich auch das, was ich hier reinspreche, verändern könnte, wenn man will. Das heißt, die Weltanschauung prägt auch die Art und Weise, wie wir über unser Leben reden, wie wir davon erzählen, was Gott tut oder wie wir über das reden, was in der Welt geschieht. Es gibt zwar aktuelle Beispiele, wie man sehen kann, was für einen Unterschied so eine Story macht, also so eine Weltanschauung, die uns prägt. Ein Beispiel ist zum Beispiel im letzten Jahr der Sturm auf das Kapitol in der USA. Was war der Grund dafür? Der Grund dafür war die Story einer verlorenen, illegal verlorenen, einer geklauten Wahl. Das hatte praktische Konsequenzen, Handlungen. Wir sehen es im Ukraine-Krieg. Der Ukraine-Krieg basiert auf der Erzählung, auf der übergreifenden, kontrollierenden Story, dass in der Ukraine lauter Nazis sind und dieses Land von den Nazis befreit werden muss. Es ist in beiden Fällen natürlich totaler Blödsinn, aber wir sehen, was für eine Macht so eine Weltanschauung, so eine Story hat. Sie zwingt Menschen dazu, Dinge zu tun, die sie vielleicht sonst nicht getan hätten. Auch in Gemeinden gibt es verschiedene Stories, die uns prägen, die uns leiten, die uns eine Brille und ein Mikrofon geben. zum Beispiel die Story, dass es bei der christlichen Botschaft oder bei der Nachfolge hauptsächlich um den Umgang mit Sünde geht. Zum einen, was man tun soll, beten, Bibel lesen, regelmäßig in den Gottesdienst gehen, mit anderen über Jesus reden, schön viel spenden an die Gemeinde. Das ist gut. Und auf der anderen Seite geht es dann auch um das, was man natürlich nicht tun soll. Falsche Filme nicht schauen, kein Alkohol trinken, nicht tanzen, nicht fluchen, Umgang mit falschen Leuten meiden und so weiter und so weiter. Das ist natürlich alles nicht falsch, wir finden das auch in der Bibel. Aber wenn wir den Kern der biblischen Story darauf reduzieren, dann wird es falsch, weil dann viele andere Dinge außen vor fallen. Es gibt dann viele Dinge, die wir durch diese Brille nicht mehr wahrnehmen und viele Dinge, über die wir nicht mehr reden, obwohl sie vielleicht genauso wichtig sind. Und darum geht es, wenn ich hier von Story rede. Maria kannte die biblische Story. Natürlich hatte sie auch eine gewisse Brille, einen gewissen Filter. Sie war geprägt durch das Denken der Juden im ersten Jahrhundert. Aber ich sag mal ganz ehrlich, dieses Denken war deutlich näher an der biblischen Story dran, als unser Denken heute. So, mal ganz verallgemeinert gesagt. So hat er es unseren Vorfahren versprochen, sagt Maria in ihrem Lied. Sie weiß, was Gott Abraham versprochen hat. Sie kennt die Geschichten, die danach folgen. Sie weiß, worauf diese Geschichten eigentlich hinauslaufen. Und sie weiß, was dazu noch fehlt. Und das ist das, was ihr hilft, mit den Erwartungen, also überhaupt die richtigen Erwartungen zu haben und mit diesen Erwartungen umzugehen. Einfach, sie weiß, worauf die Story, die Gott vorhat, worauf die zuläuft. Die richtige Story zu haben, ist extrem hilfreich, um meine eigene Zeit besser kennenzulernen und einzuschätzen. Und sie ist hilfreich, um festzustellen, was ist eigentlich mein Platz in dieser Story, die Gott gerade schreibt. Es hilft mir auch, die richtigen Prioritäten in meinem Leben zu setzen. Ich erkenne, was zum Beispiel gar nicht wesentlicher Bestandteil der Story ist, die Gott schreibt. Warum sollte ich dann da meine Prioritäten draufsetzen? Also zum Beispiel, wenn meine Story, die mich prägt, ist, dass es viel um Heilung und Glück und Erfolg geht, dann setze ich natürlich ganz andere Prioritäten, als wenn ich weiß, ja, das ist ein Teil der Verheißungen, aber es ist nicht die eigentliche Story. Ich werde dem nicht so stark nachjagen und ich werde, sag mal, weniger Probleme und Glaubenszweifel haben bei Krankheit und bei Tod, weil ich weiß, es ist nicht der Kern der Story. Es ist nur ein Teil davon. Ein wesentlicher Teil der Nachfolge von uns als Christen besteht darin, Gottes Story vor allem mehr und mehr und besser kennenzulernen, zu wissen, was ist eigentlich das, was Gott getan hat und was er vorhat noch und was er gerade tut. Und es ist rauszufinden, was sind eigentlich die Stories, die mich in meinem Leben prägen. Sie rauszufinden, sie zu identifizieren und entweder in die Tonne zu treten, weil sie total falsch sind, oder sie zu verändern, weil sie Gottes Story ähnlicher werden müssen. Das verändert die Art und Weise, wie wir leben, nicht nur, wie wir über Gott reden und wie wir denken. Es verändert wirklich die Art und Weise, wie wir leben, wenn wir die richtige oder die falsche Story haben. Und das vierte Element ist ihre Demut, obwohl ich nur seine unbedeutende Dienerin bin. Sie weiß, sie hat einen unglaublich ehrenvollen Auftrag bekommen, aber sie weiß, sie spielt nur eine bestimmte Rolle in Gottes Story. Und sie ist nicht der Kern, sie ist nicht die Hauptfigur in Gottes Story. Nein, das ist ihr Kind, das ist Jesus, nicht Maria. Die meisten von uns, oder ich sag mal viele von uns, träumen bestimmt davon, wenigstens einmal im Leben etwas Besonderes geschafft, gesagt oder getan zu haben. Etwas, was Einfluss hat, am liebsten so groß wie möglich. Ja, jeder träumt davon, mal irgendwie ein Held gewesen zu sein. Egal, ob nun im Job oder zu Hause oder in der Gemeinde, jeder träumt davon, mal was Weltbewegendes gesagt zu haben. Das ist die Story, die unsere Zeit und die unsere Kultur in uns prägt. Wir alle sind Helden, wir alle können die Welt verändern. Ich habe Zweifel, ob das wirklich so ist. Es ist auch nicht komplett falsch, aber es ist auch nicht so 100% richtig, wie es verkauft wird. So, wo habe ich denn meine letzte Seite? Andere sind wiederum total das Gegenteil. Sie sind happy, wenn sie nicht im Mittelpunkt stehen, ne? Wenn sie möglichst weit am Rand tätig sein dürfen und uns ja keiner mitkriegt. Und manchmal legen einige auch so eine apathische, na, ich kann eh nichts ändern, Haltung an den Tag. Das Letzte hat mit Demut nichts zu tun. Es ist eher Gleichgültigkeit. Und das ist keine Gotteseigenschaft. Gott ist alles, aber nie gleichgültig. Sollten wir auch nicht sein. Das andere ist natürlich auch keine Demut, weil es viel zu sehr davon ausgeht, dass wir im Mittelpunkt stehen, was wir nicht tun. Im Mittelpunkt unseres Lebens, im Mittelpunkt der Story, von der wir ein Teil sind, sollte Gott stehen. Auch ich träume natürlich immer mal wieder davon, dass, keine Ahnung, eine Predigt von mir 2000 YouTube-Likes hat und irgendwie was ganz Besonderes auslöst. Ja? Tut's nicht. Zumindest nicht in dem Maße. Es ist natürlich auch total Banane, weil man an groß immer an etwas denkt, was mehr ist als das, was man eh schon tut und hat. Ja? Und dadurch sieht man nicht, was man auch schon tut und was man hat. Groß muss nicht immer größer sein als das, was man hat. Und auch ich lerne damit, dass es wichtig ist und gut ist, sich um die scheinbar kleinen Dinge zu kümmern, die Aufgaben, die einem Gott anvertraut hat. Egal, ob die jetzt was Großes auslösen oder nicht. Es ist völlig egal. Ich darf ein Teil von Gottes Story sein, an dem Platz, den er mir gegeben hat. Und das gilt nicht nur für mich hier oben auf der Kanzel, heute mit dem Mikro. Das gilt für jeden von euch auch, die da unten jetzt sitzen und einfach nur zuhören. Ihr seid an anderen Teilen auch viel aktiver und dürft ein Teil von Gottes Story sein. Und das letzte Element ist das Herz und das Gedächtnis von Maria. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen, beziehungsweise man könnte auch übersetzen, sie behielt alle diese Dinge im Gedächtnis. Maria hat nicht alles verstanden, was der Engel oder andere ihr im Laufe ihres Lebens gesagt haben. Sie wird auch nicht alles verstanden haben, was ihr eigener Sohn gesagt hat, was er getan hat, was Gott gemacht hat. Aber sie hat das alles, ich sag mal, mit einem Glaubensvorschuss aufbewahrt. Für die Zeit, wo sich die Fragezeichen, die sie vielleicht hat, einmal klären werden. Sie hat sie nicht weggeschoben und hat gesagt, oh, nee, ist jetzt egal, interessiert mich nicht mehr. Sie hat es glaubend aufbewahrt, bis dann eines Tages diese Gedanken, diese Worte wie ein Same aufgehen durften und endlich Frucht bringen durften in ihrem Leben und sie sie verstanden hat. Was bewahrst du in deinem Herz und in deinem Gedächtnis? Und vor allem, wie bewahrst du es auf? Bewahrst du es auf mit dem Vertrauen darauf, dass Gott das eines Tages klären kann und klären wird? Oder bewahrst du es eigentlich im Groll auf und sammelst in dir eigentlich nur eine Anklageliste gegenüber Gott, warum er das alles nicht so getan hat, wie du es dir vorgestellt hast? Da kommt am Ende ein völlig unterschiedliches Leben bei raus, je nachdem, was du mit deinem Herzen und mit deinem Gedächtnis machst, wie du es pflegst, wie du die Dinge aufbewahrst, die Gott anders erfüllt hat oder nicht erfüllt hat. Ich wünsche mir und ich wünsche das auch euch allen, gerade denen, die es vielleicht im Moment besonders schwer haben, dass unser Glaube nicht zerbricht an Erwartungen, die Gott nicht erfüllt hat, noch nicht erfüllt hat oder vielleicht auch einfach nur anders erfüllt hat, als wir uns das vorgestellt haben. Ich wünsche euch allen, dass wir am Ende so vorgefunden werden, wie wir Maria in der Apostelgeschichte finden. Mit anderen gemeinsam betend, immer noch die Gemeinschaft suchend, auf Gottes Erfüllung wartend, das heißt die Hoffnung immer noch nicht aufgegeben, voller Hoffnung, immer noch mit großen Erwartungen, trotz aller Enttäuschungen und vor allem mit einem gestärkten Glauben an den, dem nichts unmöglich ist. Ich hoffe, dass man uns so vorfindet. Kriege ich dazu euer Amen? Amen.